Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 248, heute mit Felix.
Hallo.
Und mit Markus.
Am Aschermittwoch.
Was? Das ist ja nur bei euch ein Problem.
Macht man das denn bei euch so?
Ja, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Vorbei, vorbei.
Das ist gut, oder?
Was gut ist. Wobei, für die anderen fängt es jetzt erst an. Die essen ja jetzt nichts mehr oder so.
Ähnlich. Ja, richtig. Danach. Also, und aber wer wirklich nicht genug haben kann davon, in Basel geht es in der Nacht von Sonntag auf Montag erst los und dann ist da $3 Dag.
Achso.
Aha. Weil die haben ja, das ist ja alles eine Kirchengeschichte, das mit dem Fasching und so. Und die Basel sind ja nicht lutheranisch, sondern schon gar nicht katholisch, sondern vom Calvin reformiert worden.
Drei Tage später.
Da war der Kirchenkalender
eine andere Party.
Irgendwann um eine Woche verschoben. Und deswegen machen die eine Woche später
Zeitverschiebung quasi. Yeah,
Karneval oder wie sie es nennen, Fastnacht, genau.
Basnet.
Schmerzen. Was? So heißt das nur in gewissen Teilen Süddeutschlands.
Ja, Basnet.
Fastnacht oder Karneval.
Fasching, hallo. Mhm.
Das heißt Karneval.
Fasching. Nee,
oder
nur Fasching.
Corona-Verteil-Event.
Virenpartys, genau.
Weiß man, was das Ding für eine Inkubationszeit hat? Das könnte man jetzt echt mal beobachten.
Viel zu lang. Also das ist das Problem.
14 Tage. Man weiß es also erst in 14 Tagen, ob das ein Verteilevent war.
Bis zu 14 Tage. Ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an. Aber das ist halt genau das Problem, warum sich das so gut verteilt. Oder?
Ja, weil wenn du es gleich merken würdest, ja, dann hättest du das irgendwie schneller im Griff sozusagen.
Genau.
Aber das wird uns jetzt die nächsten Tage und Wochen noch ziemlich beschäftigen. Ich will demnächst auch auf so ein paar größere Events hier irgendwie gehen. Das ist irgendwie, gucken wir mal. Naja, ich wollte auf die Cloud Native Con, KubeCon in Amsterdam. Ich meine, ist noch ein Monat hin. Ein bisschen über einen Monat. Aber ja, wer weiß, wie es dann in Europa aussieht. Kommen wir. Blast haben wir gar nicht, ne? Dann kommen wir gleich zu den anderen traurigen Geschichten. Also von dieser traurigen Geschichte.
Ja, nie was Trauriges.
Ja, nee, da könnte man jetzt nochmal so ein bisschen einsteigen, irgendwas Interessanteres sagen, bevor man dann
was
zu dem kommt, genau, was bei Corona auch passieren könnte. Nämlich, dass man tot ist am Ende. Catherine Jones. Oder Johnson?
Doch, Johnson. Ja. Catherine Johnson.
Ist verstorben. Ich meine, das ist auch ein Alter, in dem man gehen kann sozusagen. Was die 100, irgendwas, 101, 2,
wow,
alt geworden.
Respekt.
Sozusagen, ja.
Und was hat sie gemacht?
Ist
ja viel interessanter.
Viel gerechnet in ihrem Leben.
Kopf?
Ja, glaube auch, bestimmt. Gab sogar vor nicht allzu langer Zeit einen Film über die Geschichte.
Echt?
Hidden Figures. Weiß ich nicht, ob ihr den gesehen habt.
Nein.
Nee? Kann man sich angucken. Also kann ich sehr empfehlen. Habe ich geguckt, weiß ich nicht, 3-4 Jahre her oder so noch. Kann man sich mal angucken. Genau, also die war in diesem Programm, die Flugbahn für die Apollo 11-Mission berechnet hat. Mhm. Also ohne sie und ein paar andere Leute hätten die das wahrscheinlich, die Amerikaner damals, nicht zum Mond geschafft.
Ja, krass.
Und haben halt damals nicht so die Anerkennung für ihre Arbeit erhalten. Das wurde dann erst später halt nachgeholt. Ja. Und genau, die Dame ist jetzt sozusagen im hohen Alter verstorben.
Schade drum, aber auch toll, was sie geleistet hat, denke ich. Da können wir uns drauf verständigen.
Ja, auf jeden Fall. Und dann ist noch der Typ verstorben, der uns Copy und Paste beschert hat.
Nein, aber Copy and Paste funktioniert noch, oder? Das ist jetzt nicht mit ihm weg. Okay. Gott sei Dank.
Probier es mal kurz aus. Mach mal kurz.
Ja, warte. Ja. Ah, was nehmen wir hier? Ich mache immer Doppelklicken und dann mittlere Maustaste. Ich bin ja einer von diesen Doppelklickern.
Doppelklickern, Mausschubsern.
Von den Mausschubsern, genau. Aber das ist auch eine coole Sache. Ich benutze relativ viel dieses Anklicken und mittlere Maustaste in der Konsole, weil ich damit, weil man dann damit relativ schnell quasi Sachen, die man eh schon davor geschrieben hat, nochmal hinbekommt. Also ich mag das. Und deswegen ein Plus eins und ein Like von mir für ihn.
Also Larry Tesler, wie auch immer man ihn aussprechen würde, ist ja auch am 16. Februar verstorben. Also war ein US-amerikanischer Informatiker und der hat unter anderem bei Xerox, bei Apple, bei Amazon, bei Yahoo gearbeitet und uns, wie gesagt, Copy und Paste unter anderem gebracht.
Ah, schön.
Das war
immer noch ein bisschen komisch, dass es unter Linux zwei verschiedene Buffer für Copy und Paste gibt, die man irgendwie immer synchronisieren muss und sich dafür dann irgendwie extra Software anschaffen muss oder wahrscheinlich Gnome kann es schon jetzt selber oder so. Aber ich habe zum Beispiel immer noch hier Clipit bei mir, der diese Synchronisation zwischen diesen zwei Buffern herstellt quasi. Den Selection, also den Primary Buffer und diesen Copy-and-Paste Buffer. Naja.
Aber, das heißt, wenn du was landet in welchem?
Es gibt normalerweise einen Selection Buffer und dann gibt es diesen Kopier-Buffer und das sind zwei unterschiedliche. Also wenn du was quasi selektierst, dann ist ein anderer Buffer als der Kopier, also mit Ctrl-C-Buffer.
Ja.
Und wenn du quasi diese beiden Sachen synchronisierst, dann kannst du was doppelklicken und kannst mit Ctrl-V oder mit Shift einfügen. Und wenn du es halt nicht machst, dann sind das irgendwie zwei separate Buffer und da ist immer nicht alles drin oder so. Ich weiß nur, dass ich es brauche, weil sonst kann ich nie mehr arbeiten. Das ist quasi mein Problem. Und das ist, und die einzige Möglichkeit ist, die beiden Buffer zu synchronisieren.
Okay, also meine Zwischenablage hier sagt, sobald ich was kopiere, also sobald ich was markiere, ist es auch gleich kopiert.
Das ist genau diese Synchronisation.
Wahrscheinlich genau synchronisiert ihr das. Nee, was obwohl, wenn ich jetzt sage. Nee, KDE. Wobei, wenn ich jetzt in der Kommandozeile was einfüge, ist es tatsächlich der andere Buffer, den er nimmt.
Tja, spannend. Kannst mal sehen. Also ich mag das gerne, wenn quasi die Sachen synchronisiert sind. Mit Clipit gibt es genau das. Da gibt es dann quasi Synchronized Buffers und dann macht er genau das, was ich haben möchte. Aber das hat natürlich nicht nur Vorteile, wenn du jetzt irgendwas markierst und davor irgendwas in deinem Kopierbuffer hattest, dann ist es natürlich auch verschwunden. Aber Clipit hält halt auch so eine History an von deinen Kopieren und kannst du quasi einen davor nehmen oder so. Das ist quasi das.
Ist auf jeden Fall gut, wenn man den Unterschied kennt. Weil
dass es den Unterschied überhaupt gibt, das ist ein bisschen überraschend auch.
Ja.
Finde ich jedenfalls.
Ich weiß gar nicht, wie ist das bei macOS? Wissen wir nicht.
Da können wir nur jemanden fragen, der macOS verwendet.
Es funktioniert einfach.
Kannst du was markieren und das dann einfügen?
Bitte nicht erwarten, dass man ausschneiden kann. Das geht nicht.
Ach so.
Es gibt die Funktion, also du kannst keinen Cut machen. Du machst immer Copy.
Okay.
Du kannst mit einem Trick kannst du dann ein Paste und Remove machen. Aber wenn man auf dem Mac umsteigt und erstmal nach dem Cut sucht, um irgendwelche Dinge auszuschneiden, das gibt's nichts.
Ich finde viel schlimmer, das Add ist an der falschen Stelle oder zumindest nicht.
Ja, das ist halt an der Stelle zum Ausschalten von
genau. Tastaturbelegungen sind ja irgendwie völlig transitiv. Da gewöhnt man sich doch schnell dran.
Wobei ich werde in der nächsten Radio Tux-Sendung, wenn wir was über Neo machen, Tastaturbelegung Neo.
Echt? Macht ihr da was über Neo? Habt ihr den Neo-Menschen, den einen Neo-Benutzer gefunden?
Nee. Ja, also ich habe einen gefunden, der es benutzt. Genau, und habe den mal gefragt, wie das so ist. Und hatte dann kurzzeitig überlegt, ob ich mir das auch mal antue, aber ihr kennt das ja mit dem
Schmerz.
Ja, das mit dem Alter und so. Man ist ja alt, faul. Neue Sachen lernen, ihr wisst es, wird immer schwieriger. Und ich habe mich an meine Querztastatur gewöhnt. Das ist leider so. Tja.
Gewohnheitstier. Gewohnheitstier.
Das, ich gucke gerade das Layout an von diesem ergonomisch optimierten. Das sieht schon brutal aus.
Ja, das heißt, aber es ist anders, oder wie was? Wie gesagt, schneller. Ja, natürlich. Ja, alle Tasten, die sind so belegt, dass du das, was du im Deutschen halt oft brauchst, so E und so viel näher an den deinen Fingern sozusagen sind und du weniger Bewegung machen musst, also weniger Tastaturkilometer.
Das ist tatsächlich für Deutsch, oder was?
Ja, Neo ist für Deutsch, genau. Und Dvorak, genau.
Nicht Dravik.
Ist es für die englische Tastatur.
Ja, das, ich weiß nicht. Dafür tippe ich zu wenig Fließtext, glaube ich, dass sich das lohnt, das zu ändern.
Ja, also bei manchen Verrenkungen denkt man sich dann schon immer, geht das nicht auch einfacher? Aber ja,
ist einfach das Nein.
Blöd, dass es halt, dass du es halt nicht auswählen kannst, so als Standard-Tastatur-Layout, dass du sagen kannst, okay, du kaufst du das jetzt so. Es gibt halt nur die verschiedenen deutsch-englischen und so Tastaturbelegungen, die man so kaufen kann.
Und Sticker aus China.
Ja, gut. Klar, ich kann mir auch so eine Tastatur nehmen, wo ich mir die Dinger rausprobeln kann und sie so stecken kann, wie ich will.
Und dann passen die Sonderzeichen nicht, oder?
Na, boah, nö, doch. Passt schon.
Na gut.
Gut.
Gut, dann, das ist der Ausblick.
Genau, der Ausblick auf die nächste Radetux-Sendung schon mal. Kommen wir zu den News. Irgendjemand hat seinen Raspberry Pi gefixt.
Ja, wow. Raspberry Pi selbst hat den Raspberry Pi gefixt.
Ach so, dieses Problem, was wir vor ein paar Sendungen hatten.
Ja,
wo sie irgendwie,
als der Vierer Pi neu rauskam, genau, da war ja relativ schnell klar, dass das Ding, dass das noch so der erste Wurf war, und da haben sie jetzt nachgebessert. Und was sie nachgebessert haben mit diesem Wurf ist die Stromversorgung vor allem. Weil es mit verschiedenen USB-C-Netzteilen wohl zu Schwierigkeiten kam. Und sie haben jetzt mit dem neuen Board-Layout das gefixt, sodass das Dingen viel mehr der Spezifikation entspricht und damit auch mit mehr Netzteilen funktioniert.
Okay, das ist gut, oder? Machen die da Quick Charge oder USB Power Delivery oder was? Oder halt einfach nur mehr 5 Volt?
Diese Sensoren, die in den bei USB-C aktiv sind, um herauszufinden, wie viel Strom nun abgegeben werden soll, um das Gerät zum Funktionieren zu bringen, das hatte nicht richtig miteinander sprechen können bei gewissen Kombinationen, und das haben sie gefixt.
Mhm. Aber das heißt, es ist quasi USB-C ohne Power Delivery, sondern USB-C quasi in diesem Widerstände-Dingens drin, oder was? Wie funktioniert das dann?
Es müsste ja Power Delivery sein, oder nicht?
Ich hatte keine Ahnung, als ob ich mich hier auskennen würde.
Es ist ein USB-C Power Socket, was sie haben.
USB-C Power Socket heißt erstmal nichts. Delivery. Also da steht PD, steht irgendwo PD. Also, wir wissen es nicht genau, anscheinend.
Anscheinend oder? Nicht, nee. Ich bin gerade überfragt.
Kann dazu auch nichts sagen.
Eieiei, wir sind so gut vorbereitet, so gut vorbereitet.
Es ist repariert, darum ging's.
Genau.
Okay, alles klar, kauft jetzt einen neuen. Kauft einen neuen Raspberry Pi. Konsumieren Na. Sie.
Ich weiß nicht, ob man so weit gehen muss, wenn der andere jetzt gerade das tut, was er soll, wenn man nicht ständig Stress damit hat. Und dass man an Netzteile gerät, die gerade nicht gehen.
Tja, also ich lese hier nichts von Power Delivery und wahrscheinlich.
Ach so, Moment, der USB-C-Port, der da drauf ist, der ist natürlich nur dafür da, den Raspberry Pi zu befeuern. Sie geben darüber nichts ab, weil du kannst in den USB-C-Port auch nichts mehr reinstecken, weil da steckt ja das Netzteil drin. Also mein Power Delivery, dass du dann andere Geräte damit versorgen kannst.
Ach so, okay.
Weil sie haben ja dieser USB-C-Port, der auf dem Raspberry Pi 4 ist, der ist dafür da, den mit Strom zu versorgen.
Ja,
Du hast reguläre USB, klassische USB-Ports, daran, um andere Geräte anzuschließen. Und du hast zwei HDMI, so Micro-HDMI-Ports da dran. Aber keine anderen USB-C-Ports, um Geräte anzuschließen.
Okay.
Sie sind quasi damit mehr der Netzteilrichtlinie gefolgt als Apple.
Ist doch auch schön.
Das muss man hinkriegen, ja. Okay. Ja, schön. Also, funktioniert. Besser.
Ist jetzt gefixt.
Ist jetzt gefixt. Okay. Ich habe tatsächlich mir noch keinen Pi 4 gekauft. Wollte ich noch machen irgendwann mal.
Doch.
Wenn sie es jetzt gefixt haben.
Doch, ich habe zwei. Auf einen habe ich endlich mal wieder einen nicht mehr XBMC, Kodi heißt es jetzt, installiert und damit mal wieder mein nicht mehr ganz so smartes TV befeuert. Und das andere habe ich in einem Experiment als Minimal-Workstation eingesetzt. Da habe ich sogar nur Lüfter dafür gekauft. Das funktioniert okay, sage ich mal.
Genauso wie alles mit einem Raspberry Pi ungefähr okay funktioniert.
Das alles, genau, was mit Desktop zu tun hat, dafür, die Dinger sind halt trotzdem noch behäbig. Aber mit dem Vierer ist es akzeptabel. Also man kann damit im Internet surfen. Man darf halt nicht so damit im Internet surfen, wie man das an seinem Smartphone. Rechner gewohnt ist, mit 35 Tabs und
nur 35.
350.
Auch das.
Je nachdem, wie lange die Uptime vom Rechner ist, ja.
Nee, wieso? Also mein Firefox stellt die immer alle wieder her.
Ja.
Selbst wenn der Chrome übrigens auch und der Opera und die 500 Browser, die noch da sind und auch alle offene Tabs haben. Ja.
Ist ja auch okay.
Das ist die History. Offene Tabs.
Das ist deine History. Ich habe einfach Bookmarks und das ist das Gleiche. Ich gucke mir die Sachen auch nie wieder an. Das ist optimal.
Ja.
Quasi Moment, hast Effekt. Du nicht sogar einen Bookmark-Service, einen eigenen installiert?
Ja, genau.
Und aber das hast du gemacht, um sie dir nie wieder anzugucken?
Ja.
Das ist
nee, konsequent. Also fast nie wieder. Du weißt ja, wie das ist. Manchmal sucht man ja irgendwas und dann hätte man schon gerne alle seine Vergangenheit wieder. Und da finde ich Bookmarks irgendwie, die skalieren besser als Tabs. Vielleicht bin ich da auch einfach altmodisch oder keine Ahnung.
Ich komme mit meiner Browser-Chronik ganz gut zurecht. Es gibt aber tatsächlich Dinge, die finde ich auch nie wieder. Das passiert, ja.
Ich merke gerade, dass wir irgendwie den Untoten aber auch übersprungen haben.
Ist egal, den machen wir jetzt.
Und dass ich mich noch an eine Zeit ohne Tabs erinnern kann. Also, so ganz dunkel.
Ne? Was denn? Hast du einfach mehrere Fenster offen oder was?
Da hattest du mehrere Fenster offen, ja.
Wie oder Barbar,
du hast wirklich.
Oder was?
Oder ich meine, das Internet war auch gefühlt so langsam, dass du auch nicht mehr als dich auf eine Sache und so, das war nicht, dass du irgendwie mehrere Sachen aufhast. Und
das hast du dich gar nicht getraut, weil die Bandbreite das gar nicht hergegeben hat.
Ja, das
ist, da warst du so ehrfürchtig davor, dass bloß genau. Diese eine Internetseite irgendwann mal geladen ist.
Zu Ende lädt, ja. Du hast draufgeklickt und hast auch gewartet und gewartet, gesehen,
dreieinhalb
wie es aufbaut.
Minuten.
Ja.
Ja, das ist heute alles nicht mehr so.
Ich erinnere mich noch an einen Clip von Otto Waalkes, der dann dreimal um den Tisch gelaufen ist, bis die Seite endlich fertig geladen war.
War das AOL-Werbung oder was?
Ich weiß nicht, ich hoffe, der hat nie Werbung für AOL gemacht.
Aber das wäre ja schon wieder witzig.
Der Otto Waalkes hängt doch jetzt oder hing hier die ganze Zeit überall rum an allen möglichen. Der hat Werbung für.
Was hat
Edeka gemacht?
No. Edeka.
Deswegen hängt er hier.
Solange nicht mehr Werbung für die AfD gemacht hat, ist
so klein geworden.
Kannst du mal sehen.
Gut, ja. Aber jetzt zurück zum Untoten der Woche.
Ja, wer
will's aussprechen?
Was denn? Ach so,
W2K.
Nee, ich mache mir den Mund nicht dreckig. Das könnte
W2K.
Ich machen.
Darum geht's.
Ja? Was für ein 2K?
W2K.
Aber ist das damit das einzige Betriebssystem aus Redmond, was jemals in dem Jahr erschienen ist, dessen Zahl es im Namen hat?
Nein, 98, Mann.
Nee, 98 ist doch nicht 98 rausgekommen.
95?
Ja, W2K kam 99 oder so. Wir kennen die Windows-Geschichte nicht so richtig.
Na, aber wenn jetzt hier die Meldung ist, vor 20 Jahren Windows 2000 ist verfügbar, dann ist das ja im Februar 2000 gewesen. Das
stimmt,
ist ja dann
Februar.
Das
ja,
passt.
Erstveröffentlichung. 17. Februar 2000, ja. Kannst du mal sehen. Ich weiß nicht, wann ist denn Windows 98 rausgekommen?
Also Windows 95 ist General Retail August 95. Boah, na, das heißt, Windows 95 passt auch. 98, gucken wir jetzt hier. 98 also, ist 25. Juni 98, also das passt auch.
Und ich muss sagen, dieses Windows 2000 ist tatsächlich das letzte Windows, was ich verwendet habe. So richtig. Also da,
das ist ja letzte Windows, was viele Industriefirmen immer noch verwenden.
Ja.
Einmal installiert, ist jetzt fertig. Es läuft auch. Also.
Nee, also da bin ich danach von Windows 2000 bin ich umgestiegen auf Linux und dann irgendwann, ja, hab's nicht bereut sozusagen. Und
ich hab nach XP meine Taschen gepackt.
Ja, XP.
Ja, nie guckt, das nach diesem komischen Quietschbunten bin ich schon, das war mir nix.
Ne, ich habe sogar noch mal den letzten Laptop mit Windows XP drauf, einfach noch genauso installiert und alles genau. So, ist jetzt im Schrank drin, okay. Und dann kann man den mal rausholen.
Ich glaube, warte mal, ich habe mein Sony Vaio, das müsste noch mit Windows 2000 laufen. Was hier irgendwo, ich habe es letztens ausgepackt. Aber ob man es noch einschalten kann und ob ich ein Netzteil dafür finde, ist eher so das Problem. Also die Batterie wird wahrscheinlich nicht mehr tun. Und das weiß ich, das habe ich 2000 habe ich das gekauft. Und ich glaube, ich habe dann Windows 2000 drauf gemacht, weil das noch so Anfang Studiumzeiten war.
Ja, ja, genau.
So bis 2005. Ja, also Service Pack 4 von dem Ding, das habe ich noch so verwendet und dann bin ich irgendwann mich dann umgestiegen. Ja. Also, halten wir es in Ehren, das gute alte Windows 2000, schon 20 Jahre ist es schon her. Ja. Da war Windows noch okay.
Damals. Windows war niemals okay.
Ich habe Zweifel.
Damals haben sie wenigstens noch bis Service Pack 4 gemacht. Ja, das gab es danach auch, glaube ich, nicht mehr.
Weiß nicht.
Wenn man diese ganzen Patch-Level von Windows 10 in Service Packs umbenennen würde, dann wären sie schon weit darüber hinaus.
Ja, gut.
So viele Service Packs.
Aber früher haben die Service Packs nicht Sachen besser gemacht, die jetzt die Windows 10-Dinger, wenn. Naja, gut, egal. Komm,
niemals updaten. Niemals updaten.
Ich würde so viel haten können, aber das ist mir egal. Kommen wir lieber wieder zu interessanteren Sachen.
Wie passt denn niemals updaten zu Live-BIOS-Patching?
Niemals updaten, weil
never give up, never surrender bei Grabtals Hammer.
Genau, es gibt, ich wollte darüber letztes Mal schon reden, weil ich da drauf gestoßen bin, es gibt passend zu dem wie heißt denn dieser Apple-Exploit, Digital Rain, blablabla. Es gab für die iOS-Devices gab es einen Exploit, der hieß Rain.
Wann denn?
Exploit, iOS, vor einem halben Jahr ungefähr. Check Rain.
Das, was alles vor dem iPhone 10 quasi exploitet hat, das Ding.
Genau, Check Rain hieß es.
Check
Rain. Vom Namen her deswegen auch ein bisschen passend, Ivy Rain, aber Ivy Rain für die Ivy Lake CPU-Serie, die und speziell dort für den für das ThinkPad X230 und T230, also diese X, also quasi die 30er-Serie, die jetzt auch 7 Jahre schon wieder alt ist oder 8. Das ist mein Laptop, immer noch, weil es nicht besser geworden ist mit den Laptops, muss man mal dazu sagen. Genau, gibt es ein Software-based Jailbreak für dein BIOS? Das heißt quasi, du musst nicht den BIOS-Chip rauslöten und da irgendwie was, quasi irgendwelche Clips herantun, um den umzuflashen, sondern du hast quasi einen Software-Exploit von deinem Betriebssystem aus, kannst du quasi dein eigenes BIOS pwnen und kannst dort bestimmte Features freischalten, die Lenovo zu dem Zeitpunkt deaktiviert hat, weil sie gesagt haben, da könnte ja alles passieren, zum Beispiel eine AC-WLAN-Karte einbauen, was jetzt echt blöd ist, wenn man es nicht hat. Oder man kann Hidden oder Advanced Menu im BIOS freischalten, was man normalerweise nur bekommt, wenn man der Super-Premium-Kunde ist oder was weiß ich. Genau. Und dafür gibt es, wie gesagt, einen Software-Exploit. Das heißt, man muss nicht mehr den Chip rauslöten. Und das wollte ich hier mal verlinken, weil das relativ frisch ist. Passend dazu gibt es eine, gibt's quasi eine Dokumentation zu dieser Schwachstelle. Die ist nämlich auch schon ein bisschen älter, beziehungsweise die ist 2018, glaube ich, oder 2014 rausgekommen und 2014 rausgekommen, 2015 irgendwann gefixt worden, also auch relativ frisch gefixt worden. Und wenn man sein BIOS lange Zeit nicht geupdatet hat, so wie das quasi alle Leute machen, dann hat man jetzt immer noch die Möglichkeit, mit einem BIOS-Downgrade auf eine Version zu kommen, die diese Schwachstelle beinhaltet. Und dann kann man quasi mit Ivy Rain sein BIOS unlocken, ohne dass man das zu irgendeinem Typen in einem Lenovo-Forum schicken muss, seine Firmware, um die dann da cracken zu lassen. Ja. Fand ich ganz cool. Ein zusätzliches Feature ist auch noch, wenn man sein BIOS lange nicht geupdatet hat, kann man auch die Firmware für den, ich weiß nicht, für so einen anderen Controller, der da noch mit drauf ist, der so ein Management-Controller, kann man den noch updaten und den so umflashen, dass alle Akkus erlaubt werden und nicht nur die super approveden X230er Akkus. Das ist auch noch ganz cool.
Geht das jetzt für alle ThinkPads oder?
Nee, nur für die X230er Serie.
Nur für die, okay.
Ja. Ja, ein bisschen schade. Aber für die X220er Serie gab es nie ein Problem, weil die quasi diese ganzen Security-Features noch nicht beinhaltet hat. Mhm. Und für alles danach, da ging es dann eh downhill, weil wir auch gar nicht haben, so einen Laptop. Ja. Das ist quasi das. Ja, das war meine News. Aber noch was anderes.
Ja.
Welche Security-Sachen? Warte mal, ich kann mal die anderen Security-Sachen nach unten, nach oben ziehen hier. Genau. Und zwar, es gibt neue, wunderbare Schwachstellen in verschiedenen Embedded-Devices. Diesmal nicht positiv genutzt, sondern gegebenenfalls von bösen Hackern. Hier jetzt eine Schwachstelle in Implementierung von Bluetooth Low Energy. Das heißt quasi diese, keine Ahnung, wenn deine Smartwatch oder sowas das macht. Genau, da gibt es quasi
Geräte, die eine Batterie haben und die schonend benutzen sollen wollen.
Genau, da gibt es quasi verschiedene Anbieter, System-on-a-Chip-Anbieter, sieben verschiedene in dem Fall, die alle eine Schwachstelle in ihrer Implementierung haben, die dazu führen kann, einen Deadlock-Zustand hervorzurufen, beziehungsweise auch möglichst lesen und schreiben auf das Gerät zugreifen zu können, was natürlich schon ein bisschen doof ist. Hat auch die Schwachstelle hat einen Namen, das heißt, sie muss gut sein. Sweeney Tooth, also wie Sweeney Todd, nur mit Bluetooth. Es gibt ein Video dazu, aber kein
ein Musikvideo. Video.
Ja, aber kein Musikvideo, nur ein Video.
Ach so.
Nur so ein Tier, Audio so funktioniert Jingle. Das.
Kein Audio-Jingle.
Das weiß ich nicht genau. Aber ich denke nicht.
Naja. Eine Webseite, eine coole.
Ist keine coole Webseite. Die haben ein Logo. Sieht aus, als hätten sie ein SS-Logo mit ihr Logo eingebaut. Aber keine Ahnung. Kann auch ein bisschen rücksichtsvoller sein, ne? Ihr guckt dir nochmal das scheiß Logo an.
Bin ich noch nicht, sehe ich noch nicht.
Ihr geht auf die Seite, warte, ich schicke das dir mal.
Ja, bin dabei.
Ja, das ist da irgendwo unten.
Ja, I see what you mean.
Okay, alles klar. Das heißt, es ist nicht ganz abwegig. Also wenn man so ein S verwendet, dann muss man gut schauen, dass das in dem richtigen Kontext steht. Da ist es jetzt natürlich nicht so problematisch.
Ja, das
aber.
S und das Bluetooth-Zeichen hinterher ist so
ein bisschen.
Ja. Okay.
Also sie haben es versucht, aber sie hätten es lieber doch an irgendeine so eine Design-Agency geben sollen, ihr Logo, und es nicht versuchen, selber zu fixen. Das ist wichtig. Und dann hätten sie auch gleich einen Jingle mitmachen lassen können. Genau.
Okay, 22. Was gibt's noch?
Es gab einen Angriff auf ein Wallet von einem Krypto-Coin, nicht Bitcoin und nicht Ethereum, sondern IOTA. IOTA war diese super gehypte Cryptocurrency, die alle Internet of Things Dinge machen soll oder so, keine Ahnung, was sie sich da ausgedacht haben. Die haben ein Wallet, dieses Wallet war angreifbar und hat irgendwie einer sich ein paar Bazillionen China-Dollars gemacht oder so. Dann ist Folgendes passiert, das fanden viele Leute natürlich nicht cool. Und die IOTA Foundation, glaube ich, war da. Ist das eine Foundation? Foundation? Ja, genau. Die IOTA Foundation hat immer noch, seitdem sie, also mit dem sie die Cryptocurrency angefangen haben, haben sie gesagt, okay, wir haben die jetzt erstmal quasi unter unserer Kontrolle, obwohl es voll dezentral ist und so, aber es ist, also tatsächlich nicht. Wir haben die unter unserer Kontrolle, solange bis wir denken, dass das jetzt, dass die Cryptocurrency frei leben kann oder so, wenn sie die quasi aus dem Haus werfen. Um das zu gewährleisten, hat die IOTA Foundation in dem Netzwerk einen super, super duper Node eingerichtet, der alle Transaktionen signiert. Das heißt quasi, wenn du irgendjemandem Geld überweisen willst, dann sagt quasi das Netzwerk so, ja, okay, das klappt alles. Und ganz am Ende muss quasi dieser Godfather noch einmal sagen, ja, okay, das geht klar. Und was sie jetzt gemacht haben, ist, dass sie wo es dieses Incident gab, haben sie quasi dem Godfather gesagt, keine Transaktionen mehr signieren. Sie haben quasi das komplette Netzwerk gestoppt. Und wenn man sagt, dass man eine dezentrale Currency hat, dann ist es natürlich irgendwie nicht. Also es ist das einfach nicht.
Der Godfather nimmt im Ganzen die Dezentralität. Das ist schon.
Das stimmt, ja. Genau, und das ist quasi passiert. Die haben den Shutdown-Schalter quasi gedrückt. Das Netzwerk gestoppt, wenn man so möchte. Und ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt weitergegangen
ist. Wie hat so die Community reagiert? Haben die gesagt, jawohl, endlich gibt es einen Godfather? Oder waren die?
Ich glaube, das haben viele gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es mit IOTA so läuft. Und das fällt dann halt erst auf bei solchen Incidents, dass du ja ein dezentrales Netzwerk hast, aber es nicht dezentral ist, ja.
Das ist dann ja aber einfach auch aus dem Kapitel, beschäftige dich mit Dingen, bevor du Geld reinsteckst.
Das könnte man denken, ja. Aber es
hilft doch sehr dabei, zu vermeiden, dass man Geld verliert.
Ja, aber ich meine, das war ja, also sie sagen ja, das war fürs Gute, für das Netzwerk, weil sie ja irgendwie diesen Breach irgendwie eingedämmt haben, aber das mag ja sein,
aber ob das dann auch den Effekt hat, also im Zweifelsfall ist jetzt halt Vertrauen für die Währung weg und wenn du da Geld reingesteckt hast und die Währung jetzt gerade einen Wert verloren hat, damit dein Geld auch weg, weil Währungen sind nun mal eine Form von Vertrauen.
Ja, auf jeden Fall. Sie haben, der Wert kommt halt nur durch Vertrauen. Ja. Naja, auf jeden Fall war das eine interessante Geschichte, auch so. Ich habe das ehrlich gesagt auch nicht so im Blick gehabt, dass es mit IOTA so läuft, dass die eigentlich diesen magischen Supernode haben, der jederzeit gestoppt werden kann. Ja, aber jetzt ist mal wieder aufgefallen. Ganz witzig auf jeden Fall. Kann man sich durchlesen. Haben wir noch irgendwelche anderen Security-Sachen? Ich glaube, das war's. Das waren meine Security-Sachen. Das heißt, Traurigkeit vorbei.
Genau, dann kommen wir zu den ganz coolen Sachen, nämlich der Linux-Kernel 5.6, der noch nicht da ist, aber der in den Startlöchern steht sozusagen.
Genau, der ist quasi schon jetzt da. In unseren Herzen ist er schon da.
Jetzt, oh Gott. Ja, also ich bin ja noch auf, was sagt man, Uname A sagt 5.5.2 gerade.
Aber 5.5.2 ist ja relativ nah an 5.6.
Ja, ich habe aber noch nicht.
Ich bin zum Beispiel auf einen 5.4.11er-Kerne noch. Aber wenn 5.6 rauskommt, sofort upgraden, ja.
Warum willst du sofort upgraden? Was kann der Dolles?
Der WireGuard ist im Kernel und ist nicht mehr so rangeschustert.
Ja, deswegen hat er ja, glaube ich, Ubuntu hat überlegt, ne, ob sie noch auf den 5.6er warten. für 2004, aber das.
Naja, aber das Killer-Feature von dem Kernel ist doch definitiv, dass Linux 5.6 Mainline-Support für Amazon Echo hat, oder?
Was? Echt? Seriously?
Ja.
Okay. Das heißt, was kann ich jetzt machen auf mein Echo?
Nee, Amazon.
Naja, genau, du kannst Linux 5.6 auf dem Amazon Echo starten. Also es hat jetzt nicht so viel praktischen Nutzen, aber es geht.
Aber dafür musst du erstmal umflashen oder jailbreaken und so diesen ganzen Quatsch machen.
Ich kenne mich mit der Amazon-Hardware nicht so genau aus.
Ich glaube, Amazon hat einfach quasi die Entwickler-Power reingesteckt, um das zu haben, und dann rollen sie es halt irgendwann aus. Aber ich glaube, da kriegst du kein WireGuard drauf auf deinem Amazon Echo.
Warum nicht? Hey Alexa, starte WireGuard.
Fände ich ja ganz nice. Genau, yes, was ein anderes cooles Feature ist, dass DevRandom endlich so wie DevUrandom ist. Das hat ja so lange gefehlt. Jetzt ist es endlich da. Quasi, dass es nicht mehr blockiert, sobald genug Entropie da ist. Das heißt, solange nicht genügend Entropie da ist, blockiert DevRandom. Und sobald genug da ist, dann geht's voll raus. Dann ist Full Speed die ganze Zeit. Und man muss nicht mehr darauf warten, dass irgendwie SSH Keygen eine Dreiviertelstunde irgendwie Entropie sammelt oder so,
ja. Na, was kann man? Kann auch diesen Havaged laufen lassen dann.
Ja, genau. Kann man Havaged laufen lassen, aber man kann auch jetzt einfach den 5.6er-Kernel nehmen und dann braucht man nicht so einen Quatsch mehr machen.
Ja.
Ja, du kannst auch DevRandom löschen und du kannst DevUrandom hinsumlinken. Das funktioniert auch. Das habe ich mal für ein Embedded Debugging-Projekt gemacht. Das war sehr nice.
Okay.
Genau, aber das Wichtigste für alle Leute, die auf die Zukunft schauen, nicht immer nur auf die Vergangenheit, ist doch, dass mit Linux 5.6 endlich das Jahr 2038-Problem gefixt ist.
Oh. Für 32-Bit-Systeme. Für 64-Bit-Systeme ist, glaube ich, schon länger, aber für 32-Bit-Systeme ist es jetzt auch endlich gefixt. Und nachdem, habe ich das irgendwo gelesen? Ja, es ist, glaube ich, im Internet an mir vorbeigeflogen, nachdem die ersten Leute schon irgendwie auf das Jahr 2038-Problem gestoßen sind. Also ich habe ja auch so ein nettes T-Shirt, also ich ab und zu auf Arbeit und ich auch in der S-Bahn und manche Leute gucken einen komisch an, wenn da steht hier,
absolut überraschend. The
end is near. Ja, the end is near, wann, und dann UTC so und so.
2038.
Ja, genau. Und keine Ahnung, was war es, 2 Uhr irgendwas, keine Ahnung. Dann geht die Welt unter sozusagen. Ja, es sind tatsächlich Leute schon irgendwie draufgestoßen bei irgendwelchen Bankenversicherungen.
Genau, weil da läuft das jetzt voll da rein. Du hast ja ganz viele Verträge, die bis zu deinem Renteneintrittsalter gerechnet werden. Also so im Allgemeinen, diese Leute haben in ihrem Business solche Verträge. Und genau jetzt fängt das Jahr 2038 an, in diese Zeiträume zu fallen. Und deswegen fallen die da auf die Nase.
Ja, also seit 18 schon, ne? Seit 2018 fangen die irgendwie an, da echt Probleme zu haben. Ja, war irgendwie irgendeine Applikation, weil sie diese, in dem Sinn auch gerade auf Microservices umgestellt haben oder so, und trotzdem lief da noch irgendein, keine Ahnung, ob es ein alter Cobol-Job oder was auch immer es war, jeden Tag diese Berechnung gemacht hat, und zwar der Originalentwickler ist auch schon irgendwie seit 30 Jahren tot. Und lief halt immer, ne? Ja. Hat nie Probleme gemacht, sozusagen. War immer da, hat immer funktioniert. Dummerweise berechnet das halt irgendwelche Sachen 20 Jahre in der Zukunft und ist dann darüber
gestolpert. Ach, dann ist schon kaputt.
Ja.
Ah, nice.
Und
ja, natürlich.
Der Artikel, den ich gelesen habe, der rechnete das dann so hoch. Ja, der ganze Laden konnte eine Woche nicht ordentlich arbeiten, weil da halt richtig ordentlich Berechnungen vor die Wand gelaufen sind. Und das hat ihn wahrscheinlich irgendwie 100 Millionen Dollar gekostet oder so. Und das Management hat das aber tatsächlich damit relativiert, dass sie ja immerhin den Code, der da gerade vor die Wand gefahren ist, die letzten 25 Jahre nicht anfassen mussten. Das wäre also tatsächlich nochmal ein Rechenbeispiel, was jetzt günstiger gewesen wäre. Und naja.
Das ist einfach nur eins, um das schön zu rechnen, ja. Wenn du sagst, nee, gar nicht so schlimm. Wir haben zwar ein paar hundert Millionen verloren, aber man hätte natürlich auch irgendwie einen Entwickler 10 Jahre dran setzen können, um diese 100 Millionen, aber da musst du mir ja auch schon irgendwie, keine Ahnung, 10 Millionen Euro im Jahr zahlen, damit du auf die 100 Millionen kommst, ja.
Ja. Wobei, wenn man so erlebt, was Konzerne so auf Softwareprojekte für Geld schmeißen, ohne sich wirklich darum zu kümmern, dass so ordentliches Zeug bei rauskommt, wundert man sich nicht über so Aussagen.
Naja, aber das ist einfach so eine Bullshit-Management-Aussage.
Ich denke mal, das war auch derselbe Artikel, den wir gelesen haben. Vielleicht finden wir den nochmal und können den irgendwie noch dazu tun.
Meinst du, also, wo wir eben über Chronik und Lesezeichen gesprochen haben?
Genau. Aber es scheint tatsächlich ein Problem zu sein. Und zumindest der neue Linux-Kernel fixt es jetzt.
Aber da müsstest du halt irgendwelche Kernel mal updaten von vor 75 Jahren oder was die alt sind.
Ja. Genau.
Muss man dein altes OS 360 updaten oder was?
OS 365? OS halbe meinst du? Ja. Ich habe ein OS halbe, habe ich hier auch irgendwo.
Oh, ich habe, glaube ich, noch Installationsmedien für dieses System.
Nein, OS 360.
Yeah. Kenne ich nicht. Also ich habe hier auf jeden Fall.
Initial Release 31. März 1966. 53 Jahre her.
Ja, nee, das pflege ich jetzt nicht mehr, das System. Ich habe tatsächlich, ich sehe gerade, ich habe eine Windows 98 hier rumzustehen. da ich jetzt gerade ja umräume. Windows ME ist da drin, Wahnsinn.
Das wird
immer besser. Und ein Windows 95 mit USB-Unterstützung.
Geil.
Packe aus oder räume hier mein Bürozimmer ein und bin auf alte CDs gestoßen sozusagen. Schon ein bisschen spannend. Ich musste auch einiges wegschmeißen, aber es ist auch...
Nein, du musstest was wegschmeißen.
Ja. Aber ich habe auch noch einen SUSE Linux 5.3 und einen 6.0 und einen... Naja, doch ist einiges spannendes Zeug hier. Gut. Also... Kernel 5.6, wir warten sehnlich drauf. Gibt es sonst noch irgendwas, was man zu dem wissen muss?
USB 4. Nee, ne?
USB 4.
USB 4 Support.
Okay. Ist doch noch gar nicht da.
Ja, aber im Kernel ist der Support. Ja, 2038 ist auch noch nicht da. Hm?
Aber man kann soweit in die Zukunft rechnen. Aber du kannst keine Zukunfts-USB-Stecker in deinen Laptop einstecken.
Der Kernel ist ja noch keine Hardware. 2019, sagt Wikipedia. USB 4 2019. Meinst du jetzt nur, weil es noch keine Stecker gibt, ist es auch noch nicht da, oder was?
Ich hoffe, die behalten einfach die USB 3 Stecker.
Eben, das ist doch USB Type-C, ist doch USB 4 auch.
Bestimmt.
Bestimmt, hoffentlich. Und bestimmt Thunderbolt 75 oder was das jetzt ist.
Na komm, die werden den Stecker nicht schon wieder ändern, also das ist doch...
Dann werden sie gepuncht. Dann gehe ich persönlich vorbei
und punch
Mr. USB 4 direkt so bam, voll in die Fresse.
Bin froh, dass ich jetzt irgendwie so 5 Kabel oder so USB-C mittlerweile habe.
Gute? Das ist so mein Problem. Die Hälfte der USB-C-Kabel, die ich in die Hände bekomme, taugen nicht richtig, weil es meistens nur Stromkabel sind.
Ja, nee. Geht, glaube ich, geht alles drüber, aber selbst bei meiner Docking-Station habe ich manchmal das Gefühl, ich muss das Kabel drehen, damit es richtig funktioniert. Also
das USB-C-Kabel drehen. Also.
Das war eine Einrichtung hat der Monitor letztens nicht funktioniert. Und das Einzige, woran ich machen konnte, war das Kabel umzudrehen. Danach lief es. Und das ist schon ein bisschen traurig. Und so das Gleiche hatte ich, glaube ich, auch damals schon erzählt. Hatte ich mit einem USB-C-Kabel mit einem anderen auch schon mal. Also das ist...
Scheiße.
Also nee, die sind nicht alle gut.
Das ist, in dieser Welt leben wir also. Dass ja. die wir nie
dass
leben.
Man auch USB-C-Kabel drehen muss.
Ja, und du siehst ja noch nicht, ob es richtig
wenn's nicht funktioniert.
Hast, das ist einfach Arsch.
Wenn es nicht funktioniert mit eurem USB-C-Kabel, versucht es mal zu drehen. Hm. Ja. Wenigstens passt es in beide Richtungen rein.
Ja. Toll. Das passt in beide Richtungen, aber du weißt immer noch nicht, was richtig rum ist.
Sehr das schön. Muss man ausprobieren dann.
Toll.
Ja.
Ist was für Bastler oder was?
Ja. So ist das. Gut. Dann 28 Millionen Bilder.
28 Millionen Bilder.
Vom Smithsonian sind Public Domain.
Genau.
Wer ist das?
Das Smithsonian?
Smithsonian Institute of Technology. Ist es das? Ich glaube schon.
Hä?
Ist doch so, oder?
Das heißt hier ist of Technology, oder?
Nee, keine Ahnung.
Keine Ahnung. aber
so ein Institut, was wie heißen ja. die, wie heißen die komplett?
Die heißen nur so.
SI.edu.
Ich kenne nur das Museum. Aber hey, Smithsonian Institute.
It's the world's largest museum, education and research complex.
Wo lebt das?
Amerika.
Smithsonian
USA. Land. USA. DC, Washington DC.
Oh, okay.
Oder in Smithsonian.
Was ist mit
jedenfalls,
dem jetzt?
Was haben jedenfalls, jedenfalls. Wir sind ein bisschen abgedriftet gerade. Okay, jedenfalls. Es passiert ja immer wieder, dass Institute gute Sachen tun. Und diesmal ist mal wieder eine gute Sache passiert, nämlich, dass dieses Smithsonian Institute 2,8 Millionen Bilder, die sie quasi bei sich digitalisiert haben, in die Public Domain freigegeben haben. Das heißt, du hast jetzt quasi wieder einen gigantischen Zugriff auf Sachen, die ein bisschen älter sind schon, quasi Bilder aus der, weiß nicht, was sie da halt alles, ich glaube halt alles, was sie halt so gesammelt haben, hast du jetzt, kannst du jetzt quasi digital anschauen, da sind Fotos drin, sind Zeichnungen, Bilder, Artbooks und alles Mögliche drin und ich find's cool, ich find's eine gute Sache.
Okay.
Und sie haben dafür eine Open Access Online-Plattform, das ist cool.
Mhm. Kann man draufdrücken, kannst du dann quasi nach, wonach suchen wir? Snakes? Gucken, ob das
plane?
Funktioniert. Weiß nicht. Wir lassen uns überraschen, was es jetzt hier gibt. So. Also es gibt auf jeden Fall 2500 Collection Images, ein 3D-Image. Genau, da kann man quasi sich Schlangen anschauen. Und da sind echt nice Exemplare dabei. Also nicht nur die Schlange selber, so, wie sie eingelegt ist, sondern auch in X-Ray, wie heißt es, Röntgen. In Röntgenfotos von Schlangen.
Sehr schön.
Da sind auch Röntgenfotos, wo eine Schlange irgendwas gegessen hat. Das kann man da drin erkennen. Schon ein bisschen krass.
Was die auch digitalisiert haben, sind hochauflösende Aufnahmen von Briefmarkenbögen.
Was da wohl passieren könnte.
Ja. Vom National Post Museum. Postal Museum. Ja, cool.
Genau. Ich find's auf jeden Fall eine coole Sache.
Also mehr Public Domain. Immer gut, wenn man wieder was, irgendein Bild sucht für irgendeine Präsentation oder so.
Zum Beispiel
da fällt
jetzt
mir das dann immer auf.
Wenn du jetzt eine Präsentation für
Snakes.
Python. Schlangen. Zum Beispiel, du brauchst ein Bild von der Python, ja? Was hier? Python? Passt ja auch zu den Snakes-Sachen. Und dann nimmst du einfach das erste Bild, was findest und fertig. Zack.
Sehr
Präsentation
schön.
Abgeschlossen.
Gut. Gut, dass wir euch das jetzt
genau, und alles ist Public Domain. Das heißt, ihr dürft es tatsächlich in euren Präsentationen, auch in euren Business-Management-Präsentationen verwenden.
Also auch in den veröffentlichten Präsentationen. Die Business Management, die hinter geschlossener Tür stattfinden, da kräht da kein Hahn nach.
Da kräht kein Hahn nach, das ist korrekt, ja.
Genau.
Genau, ich find's cool.
Sehr cool. Kommen wir zu etwas Interessanterem oder Greifbarerem als
Nee.
Ich finde diese Sache.
Also besser als diese Public Domain Bilder.
Nein, wollte nicht die Public Domain Bilder. Ich meinte das Management Meeting hinter geschlossenen Türen.
Ach so, ja. Okay. Wenn du jetzt die komplette Public Domain Library runterladen wolltest, dann braucht man dafür natürlich unglaublich viele Festplatten.
Ja.
Und man will natürlich, dass diese Sachen dann auch möglichst lange halten und dann will man wissen, welche Festplatten möchte man benutzen. Und passend dazu gibt es von Backblaze die Hard Drive Statistics für 2019, wo sie mal wieder zusammengefasst haben, was sie für Festplatten verwendet haben, wie viele, welche Typen, welche Festplattengrößen und wie viele kaputt gegangen sind in der Zeit.
Mhm.
Und das ist eine coole Sache auf jeden Fall.
Ja, die machen das schon einige Jahre, diese Statistiken
raushauen. Ja, genau. Raushauen. Deswegen wollte ich es wieder rausholen, weil das passt ja eigentlich, ist ja eine ganz schicke Sache.
Genau. Also kauft nicht die Seagate 12 Terabyte Platten, alles andere ist einigermaßen okay.
Ja, das war, glaube ich, beim letzten Mal auch schon so. Die Seagate sind eher Sachen, die öfter kaputt gehen als andere Sachen.
Welcher Hersteller ist ein HGST?
Dahinter steht auch, die wurden gekauft mal, und zwar Western Digital war das, glaube ich, ne?
Ach, okay.
Ja, ist mittlerweile.
Aber eben, mich wundert, dass in dieser Tabelle WD nicht drin ist.
Ja, das ist HGST, ist Western Digital. Hitachi Global Storage Technologies.
Ah, Hitachi, ja.
Western Digital acquired hat HGST für 3,9 Milliarden, also quasi für 4 Instagram.
Okay, und die mit der niedrigsten Fehlerrate sind die Toshiba 4 Terabyte Platten. Ja, davon haben sie aber auch nur 99.
Ja, also das würde ich jetzt mit Vorsicht zu genießen, ne?
Genau.
Für alle anderen haben sie wenigstens ein paar, wo man was sagen könnte.
Genau. Aber Seagate ist wieder so ein bisschen, fällt wieder so ein bisschen negativ auf.
Naja. So wenig. Gut, könnt ihr euch ja angucken und eure eigenen Schlüsse draus ziehen. Dann, Let's Encrypt verwenden wir alle wahrscheinlich.
Natürlich.
Hat angekündigt, ich weiß nicht, ob ihr auch so eine Mail gekriegt habt. Also ich habe eine Mail gekriegt, irgendwie sie ändern irgendwas, und ich habe zumindest bei einem Zertifikat, könnte es sein, dass mich das betrifft. Warum auch immer. Sie ändern was. Man kann zurzeit auch noch einen Opt-out oder sich in irgendeine Liste eintragen und sagen, ich brauche noch Zeit, um das zu korrigieren. Sie versuchen jetzt eine mehrstufige Überprüfung deiner Domain, für die du ein Zertifikat haben willst, zu machen.
Wow.
Das heißt, normalerweise hinterlegst du ja deine Challenge,
ja, ja,
und sie gehen mit dem Server drauf, gucken, ob du diese Challenge erfüllst mit deiner Domain. Und wenn du das kannst, hast du halt nachgewiesen, dass dir die gehört, und du kriegst ein Zertifikat. Jetzt kann es aber auch sein, dass das jemand fälscht, ja, zum Beispiel, indem er das sehr ungesicherte Border Gateway Protokoll missbraucht oder es irgendwie schafft, Man in the Middle dort zu spielen an irgendeiner Stelle und irgendwas umbiegt, irgendeine DNS-Abfrage umbiegt oder hast du nicht gesehen und sozusagen lügt und die Let's Encrypt demnach ein Zertifikat ausstellt für eine Domain, die demjenigen gar nicht gehört. Und um das besser zu machen, versuchen sie jetzt von mehreren Stellen gleichzeitig, ja, also was weiß ich, sie versuchen es von Russland und von Brasilien und von Deutschland und von Australien irgendwie auf deine Domain zu kommen, und wenn die alle funktionieren, dann stellen sie dir das Zertifikat aus, weil dass du alle Routen schaffst kaputt zu machen, ist einfach sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Und das ist jetzt diese mehrstufige Überprüfung.
Okay, also die machen nicht irgendwie ein neues Verfahren, dass du irgendwie jetzt, keine Ahnung, dass du denen einen Brief schicken musst oder was?
Nie. Nee,
okay, finde ich gut. Hab schon gedacht, dass irgendwas Schlimmes.
Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich habe, wie gesagt, eine Mail gekriegt mit, dass eine Domain komischerweise nicht funktionieren sollte. Ich muss mir das jetzt mal angucken, warum sie meinen, dass irgendwie von den, keine Ahnung, 500 Zertifikaten von Let's Encrypt, die ich habe oder so, nur dieses eine ein Problem machen sollte. Es liegt auch nicht auf einem anderen Server als alle anderen. Ich blick's nicht ganz, warum das jetzt ein Problem sein sollte. Aber wie gesagt, falls ihr da so eine Mail auch gekriegt habt, nicht wundern, liegt daran, wenn jemand mehr Informationen dazu hat oder sich damit schon mal beschäftigt hat, kann er natürlich auch gerne in die Kommentare posten. Also ich war noch etwas verwirrt und hatte noch keine Zeit, mich da jetzt intensiver zu beschäftigen, ob das wirklich ein Problem darstellt oder ob sie da, keine Ahnung, sich falsch vertan haben sozusagen.
Falsch vertan, ja.
Falsch vertan, ja. Jetzt in Krypto, wann kam dann das? Ich krieg so viele Mails von Let's Encrypt.
Kannst du die nicht abbestellen? Kannst du dir nicht eine GDPR-Selbstauskunft mal hinschicken, dass sie deine Daten löschen?
Ich meine, das Ding warnt mich auch, dass ich noch an mehreren Stellen so eine alte, so einen alten Client verwende, der irgendwie nur ACME V1 spricht, und sie das auch noch abschalten.
Oh nein.
Also das wird auch im 1. Juni abgeschaltet. Also man muss dann irgendwie auf Acme V2 wechseln.
Musste Update, wirst zum Updaten gezwungen und das finde ich nicht
Updaten nett. Gezwungen, ja. Ja, ja, es ist, ja, muss ich machen. Ich muss den ganzen Server auch mal updaten.
Niemals updaten. Niemals updaten. Lass dich davon, lass dich von Let's Encrypt da nicht runterkriegen, ja.
Wir könnten uns zu einer Upgrade-Party treffen.
Ja.
Eine Upgrade-Party.
Ja, ich müsste auch mal dringend. Ja.
Habt ihr Angst oder was? Habt ihr Angst vor Mappen?
Nein, es ist eher so das Zeitproblem. Wie immer.
Keine Zeit oder was? Könnt ihr das nicht outsourcen an irgendwelche Inder?
Nein, das will man nicht.
Dann weiß ich auch nicht.
Ja.
Weil Outsourcen kostet auch Zeit. Das ist auch was, Geld. Viele Leute gerne mal vergessen, wenn man mal schnell was outsourcen will. Man muss ja erstmal denjenigen, an den man outsourced, den muss man ja erstmal alles übergeben. Und viele Dinge.
Und dann kannst du auch eine Zeit einfach selber machen.
Ja, das ist natürlich immer nur die kurzfristige Denke, weil langfristig wäre es man ja los, wenn man es gut übergeben hat. Aber gut. Alles für die Kurzfristigkeit.
Alles für die Kurzfristigkeit.
Genau. So.
Dann. Also, wenn ihr Let's Encrypt habt, werdet aktiv vorm Juni.
Das ansonsten ist werdet ihr mitnehmen. Geupdatet.
Genau. Vielleicht haben die anderen Leute, also ich habe, bei mir passiert das ja automatisch, ich habe auch geupdatet auf das neue LibreOffice 6.4. Und, weiß ich nicht, hat jetzt immer so ein nettes, wenn es hochkommt, sagt es mir, oh, Tipp der Woche. Das hat es vorher irgendwie nicht gemacht.
Kann Tipp auch der Woche.
Ja, es ist so, ja, weiß nicht, wenn du LibreOffice, ist es noch nicht aufgefallen, LibreOffice? Na,
weiß nicht, weil ich jetzt mal LibreOffice gestartet habe.
Ja doch, ich habe so ein paar Dokumente, so ein paar Excel-Listen oder ein paar Briefe, die man, Kündigungen oder sowas, die man schreiben muss, Dinge tun, dann startet man es schon mal. Und da ist jetzt irgendwie so ein neuer Assistent, der sagt, ha, hast du schon probiert, Tipp des Tages, hallo, willkommen. Und jedes Mal denke ich, jo, könnte ich abbestellen, aber ist ganz nett. Super. Aber du hast ganz andere Probleme, Markus.
Ja, jetzt. Richtig. Ich würde LibreOffice nicht gerne auf Mac benutzen. Und ich habe da schon mal von erzählt. Und ich glaube zumindest, ich habe da schon mal von erzählt. Und zwar ist es so, dass die aktuelle LibreOffice-Version oder leider auf Mac etwas verschwommen aussieht. Dazu gibt es einen Bug. Zu diesem Bug gibt es eine Art von Fix, die in verschiedenen Dev-Builds auch schon, der Fix wurde schon in verschiedenen Dev-Builds getestet und hat funktioniert. Dieser Fix hat es aber leider nicht in die Version 6.4 geschafft. Genau. Das ist ganz schön schade.
Die Fixes für KDE haben es in den Build geschafft.
Ja, da sieht man, wo die Priorität liegt, was okay ist, aber halt für die Akzeptanz von LibreOffice nicht gerade gut ist.
Naja, also LibreOffice soll schon vor allem auf Linux funktionieren. Ihr könnt euch auch Sachen kaufen.
Genau. Könnt euch auch LibreOffice kaufen, wenn es funktioniert.
Nee, ihr könnt euch ja auch Microsoft Office kaufen oder andere Sachen. Das, mein Gott, Leute, die Mac verwenden, die haben sowieso Geld.
Aber man möchte ja grundsätzlich Leute dazu überreden, freie Software zu benutzen. Und wenn man hier ein Office-Paket hat, was vollständig ist, dann ist es halt schade, wenn das an so Kleinigkeiten wie verschwommene Schrift scheitert.
Du musst einfach genug Geld auf LibreOffice schmeißen, dann fixt dir das schon jemand. Hast du schon Geld draufgeschmissen?
Ich habe da schon mal Geld draufgeschmissen.
Nicht genug.
Nicht genug, offensichtlich. Tages 6.4.2. Aha. Okay, also hier, ich habe gerade noch mal, das habe ich länger nicht getan, der Kommentar ist auch vom 21.02. Da steht, mit der Version 6.4.2 sind die Chancen gut.
6.4.02 oder
6.4.2? Nee, 6.4.2. Und sind die Chancen gut, dass es gefixt ist oder mit der Version 7 dann?
Okay, also ich habe jetzt 6.4.0.3.
Genau, weil sie die Bildumgebung aktualisiert haben auf Xcode 11.3 und macOS. Ah, okay. Aha, genau. Aha, es bleibt spannend
es
an
wird.
Der Front. Es wird bestimmt.
Spannend.
Und wenn ihr auch nächstes Mal wieder spannende Nachrichten aus der LibreOffice macOS Front hören wollt, ja, dann schaltet wieder ein.
Vielleicht haben wir dann auch wieder
Ausgabe von Binärgewitter Talk.
Es bleibt spannend.
Alles klar.
Diesen Cliffhanger machen wir jetzt. Gehen wir jetzt in die Werbepause.
Oder fragen wir Tesla, welche Features sie noch abschalten können.
Tesla? Genau. Ich weiß nicht, ob ihr die Story mitbekommen
habt.
Aber hattet.
Nicht den Tesla-Typen, sondern den
nicht Nikola Tesla. Tesla.
Es wird nicht der Tesla-Typ abgeschaltet. Nein, es wurden Features im Tesla, einem gebrauchten Tesla, der verkauft wurde, abgeschaltet. Aber und das geisterte mehr, ganz prominent durchs Netz. Und ich fand es ganz spannend, weil es vor Augen führt, in welche Position die moderne Automobilindustrie sich bringt gegenüber den Kunden. Weil sie einfach remote sagen können, ach, das Feature, nee, das ist nicht mehr deins. Klick, ausgeschaltet.
Genau. Das Auto, das ist nicht mehr deins. Darum geht es eigentlich.
Ja, genau. Und in dem konkreten Fall war es gar nicht so dramatisch, wie es als erstes in den Medien aufgebauscht wurde. Es war ganz einfach so, dass Tesla hat einen refurbischten Tesla wieder verkauft und in diesem Tesla war ein Feature aktiviert, was noch nie in diesem Modell oder in diesem konkreten Fahrzeug bezahlt worden war. Das ist natürlich tragisch. Und dann hat natürlich ein Kunde das aufgrund dessen, was er da gesehen hat, gekauft, inklusive diesem teuren Fahrassistenz-Feature, was anscheinend $7,000 oder $8,000 kostet. Und dann ist Tesla beim nächsten Software-Update aufgefallen, dieses Fahrzeug hat dieses Feature gar nicht, also schalten wir das ab. So, und die Diskussion ist jetzt natürlich, ob das zu Recht war oder zu Unrecht, weil der Typ hat ja das Fahrzeug gekauft, wie es da stand, und dann ist das Feature da drin. Meiner Auffassung nach wäre da jetzt der Händler verantwortlich zu machen, weil der hätte vorher checken müssen, welche Features denn nun zu diesem Fahrzeug gehören oder nicht. Aber ich finde diesen weiterreichenden Aspekt, dass halt remote da Zeug an- und angeknipst werden kann und letztendlich dieses dein Auto, was gerade in Deutschland ja ein sehr wichtiger Aspekt ist, dein Auto ist in diesem Kontext nicht mehr dein Auto, sondern
dein Auto ist nur noch ein Service quasi.
Ja, genau.
Und vor allem, ich meine, wäre es ein Hardware-Teil gewesen, hätte man es ja auch nicht einfach ausgebaut beim nächsten Mal, ja. Also, was weiß ich, diese Bremse hast du nicht bezahlt, ich baue dir die jetzt aus.
Servo hast du leider nicht bezahlt.
Ja.
Ja, also ich finde das auch interessant.
Fraglich, ja. Nicht auch, nett auf jeden Fall.
Auch
verständlich, ja, verständlich, aber nicht gut, nicht gut.
Nein, und das ist auch das, was letztendlich diese ganzen neuen Autos so einem unkalkulierbaren Risiko machen. Also wenn wir jetzt einfach mal moderne Technologie in klassische Technik stecken würden, sprich man einen modernen Antrieb in so ein altes Auto, was ansonsten dumm ist, das würde wahrscheinlich wirklich hochzuverlässig laufen, so wie die ganzen begeisterten E-Auto-Fans das immer propagieren. Sind ja viel weniger Teile drin, geht viel weniger kaputt. Aber mit dem Kontext, was sie dann alles an Computer da reinbauen, neben dem Antrieb, da geht viel mehr kaputt, fürchte ich.
Tja, einen Tod muss man sterben.
Ja, so ist das.
Oder war das auf Corona? Meinst du, keine Möglichkeit?
Warten auf Corona.
Das war nicht politisch korrekt. Felix. Oh. Wir haben keinen anderen Felix, oder? Naja. Genau, also gut. Ich finde es halt auch interessant quasi in die Richtung Autos, also die selbstfahrenden Autos. Wie es dann auf einmal nicht mehr dein Auto sein kann und dann fahren quasi alle Autos zurück zu Tesla und sagen so, ja, nur gut, du hattest mal ein tolles Auto, kannst du jetzt abholen. Oder du bist, keine Ahnung, das Auto kriegt mit, dass du dich falsch hingestellt hast, irgendwie, dann schleppst du dich selber ab. Oder so, keine Ahnung. Das wäre doch eine ganz coole Sache eigentlich. Oder also nicht cool für dich, aber cool für die Leute, die sonst abschleppen müssten.
Nee, für die auch nicht, weil die verlieren ihre Jobs. Es ist nur gut für die Ordnung in der Stadt. Und auf dem Land, also überall, wo Leute Autos falsch abstellen.
Ich weiß nicht, ob es immer nur um die Ordnung geht an der Stelle. Ne? Aber ja, prinzipiell.
Ja, können wir von den Autos weggehen, wieder zu anderen Sachen.
Na gut, kommen wir zu den Themen.
Ja, genau. Ansonsten hilft auch einfach so ein Oldtimer zu kaufen und dann seid ihr auch alle Probleme wieder los, weil die laufen noch eine Weile. Genau, Themen. Ich habe tatsächlich meinen Rechner geupdatet. Und zwar
selber schuld.
Ja, selber, ja. Ach so, leider recht. Ich habe auch, glaube ich, 2 Wochen gebraucht, bis ich endlich alles durch hatte. Ich bin auf Ubuntu 18.04 geupdatet auf meinem...
Ah, da hast du es aber nicht weit geschafft, ey.
Doch.
Du bist zur Hälfte und dann aufgegeben.
Nee, wieso? Das ist doch die neueste LTS-Variante, die es gibt. Also, ich bin endlich von 16.04 auf 18.04 gegangen. Auf meinem NAS/Smart Home/... Unify-Controller, also WLAN-Controller, Gedöns-Rechner. Ich habe dann auch gleich auf OpenHub 2.5 umgestellt und da sind auch ein paar Plugins oder Integrationen rausgeflogen und deswegen ist das Ding auch, hat es auch komische Fehler geschmissen, bis ich mich endlich mal damit beschäftigt hatte, dass ich die jetzt aus so einer Config raustragen muss, damit er wieder richtig startet und nicht mehr so viele Probleme macht. Und dann
nix aus wäre das nicht passiert.
Sagst du. Yep. Und dann ist auch meine InfluxDB ist auch geupdatet worden. Stellt sich raus, yo, die Versionen sind auch inkompatibel. Ich muss erst die alte Influx irgendwie exportieren, dann das Paket updaten und dann die wieder importieren sozusagen, sonst geht's nicht. Also kannst du nicht einfach updaten und es läuft. Was habe ich gemacht? Erstmal nur die alte wieder installiert. Läuft jetzt wieder.
Oh Mann, ey. Aufgegeben. Der nächste Schritt ist einfach nur wegdockern.
Und, also. und gleiches Spiel mit MongoDB, also MongoDB 3.6, was im Ubuntu 18.04 ist, ist leider zu neu für diesen Unify WLAN-Controller-Dingsy, was ich da drauf habe. Es braucht unbedingt ein MongoDB 3.4. Musste ich also auch wieder das alte MongoDB installieren. Und also jetzt habe ich ein Ubuntu 18.04 und lauter alte Software drauf.
Das ist ja praktisch.
Das ist total praktisch. Also das mit diesen Datenbanken, ich sag euch Leute, das ist schon schwierig. Das ist schon schwierig. Aber ansonsten hat es geklappt. Das wollte ich nur mal erzählen. Also es ist, da denkt man sich so ein Nachmittag, ist ja kein Problem, ja, mein Gott, ist ja jetzt auch, 18.04 ist ja jetzt schon 2 Jahre her, muss ja eigentlich ziemlich einfach sein, mal auf den neuesten heißen Scheiß zu updaten und dann starten plötzlich irgendwie alle deine Applikationen nicht mehr und du denkst dir nur, hä, das kann doch nicht wahr sein. Dann bist du nur dabei, irgendwie die Sachen zu fixen und alten Scheiß zu installieren wieder. Ja, wegdockern wäre definitiv oder
du tust alles in den Container rein, die du niemals updatest.
Ja, also
alles gewordenen.
Ich fahre den Management-Hub für diese Unify-Dinger in einem Docker-Container und das ist ganz gut, ja.
Das ist ganz gut.
Weil man den nicht updaten muss, niemals.
Das ist für immer jetzt. So nicht ganz, aber dann ist das Updaten dieser Software nicht so schmerzhaft, weil man eben diese ganzen Dependencies von denen paketiert bekommt.
Ja, wie gesagt, es lief ja auch bisher. Ja, das war halt einfach installiert, fertig, vor Jahren, vergessen. Da war das auch mit Docker noch nicht ganz so doll. Ja, hat man einfach, es ging halt auch so.
Mhm.
Und jetzt hat das ziemlich viele Schmerzen verursacht. Ja. Ich sollte es wegcontainern. Also zumindest die Geschichte.
Aber die Sache ist ja quasi dann, du lügst ja da eigentlich auch nur in die Tasche, weil du updatest quasi dein System, aber eigentlich updatest du dein System nicht, weil du ja diese ganzen Docker-Container in alten Versionen hast.
Ja, ich würde es ja auch nicht mit einem machen, aber mit so einem Scheiß, der halt unbedingt so ein altes MongoDB braucht und sie sich ja irgendwie, also wie gesagt, Ubuntu 18.04 ist jetzt auch schon eine Weile draußen und die kriegen es irgendwie nicht gebacken, nach x Jahren mal auf eine neuere MongoDB und vor allem Foreneinträge sagen, yo, also ihr könnt dieses Debian-Paket nehmen und diese Abhängigkeit daraus patchen, das läuft doch mit einer 3.6, muss man halt bloß jedes Mal machen. Ich denke, das ist jetzt natürlich auch nicht die Lösung. Also scheinbar läuft's mit einer neueren MongoDB, es kümmert sich bloß niemand drum. Ja. Naja. Gut, aber jetzt läuft mein Smart Home läuft auf jeden Fall wieder. Und jetzt bin ich auf der Suche nach einer neuen Heizung. Wer Tipps hat, sich mit Heizungen in letzter Zeit beschäftigt hat. Ich bin für alles offen. Ich werde jetzt, muss mal, wir haben so eine alte Ölheizung, die irgendwie, keine Ahnung, 25 Jahre oder älter ist. Die muss jetzt mal abgelöst werden. Idee war, oder wir müssen den Gas definitiv nehmen, weil das Haus ist halt alt. Da kann ich nicht nur erneuerbare Energien nehmen. Idee wäre jetzt irgendwie Gas plus Solarthermie oder sowas zu nehmen. Und das soll halt natürlich auch schön in Smart Home integriert sein. Also wer sich da schon mal mit beschäftigt hat, kann gerne mal in die Kommentare schreiben, was er so verwendet. Vielleicht gibt mir das ja auch noch ein paar Ideen. Mein Favorit aktuell ist, so eine Weiland-Heizung zu nehmen und sich dann doch nochmal mit E-Bus zu beschäftigen.
Gott, und alles was andere ist das?
Hast du überlegt, das mit Solarthermie zu kombinieren? Also genau. Warmwasserleitung genau. Auf dem Dach?
Ja, genau. Genau. Solarthermie und eine Gasheizung. Ja. Das, ich meine, du kannst auch eine Gasheizung mit Luft oder mit anderen Sachen kombinieren, aber da wir jetzt sowieso einen Teil vom Dach was machen müssen, wäre die Idee, das dann mit Solarthermie zu
kommen. Kommen da auch Panels oben drauf. Ja, cool.
Ja, genau. Ja, und da will man halt die Sachen dann hinterher auch auslesen, wie viel Gas wird verbraucht, wie ist die Temperatur im Kessel und hast du nicht gesehen. Und das hätte ich dann schon gerne in meiner Anzeige sozusagen drin. Und ja, es gibt irgendwie so fertig, habe ich nichts gefunden oder arschteuer. Habe auch schon mal im Forum gefragt, aber wie gesagt, wenn da jemand Ideen hat.
Hast du da nicht Platz bei dir? Hast du mal drüber nachgedacht, eine Wärmebohrung zu machen?
Ja, wie gesagt, ausschließlich reicht es nicht, ja, und es ist halt wesentlich teurer.
Ja, ja, ist eine ordentliche Investition,
und musst, die Bohrung. Ja. Und du musst die ganzen Genehmigungen haben.
Okay.
Ist halt.
Ja, du bist doch jetzt in der Politik, dürfte doch kein Problem sein.
Genau, du machst ja einfach, du schreibst ja einfach deine eigenen Genehmigungen.
Ja, ganz so einfach ist es nicht. Aber ja,
wie stimmt. Ist das bei euch nicht so hier im Rheinland? Eine Hand wäscht die andere?
Ja, ja. Ja.
Und wenn es deine eigene Hand ist.
Ja, genau.
Geh ich und Hände waschen ist ja jetzt eh gerade in.
Ja, nicht nur Hände waschen, auch Hände desinfizieren. Ganz wichtig. Ja. Ich bin ja auch gespannt, wenn das mal die ersten Büros so erreicht, was dann so passiert.
Beim Händewaschen zweimal Happy Birthday singen, dann beim Einschäumen der Hände. Dann,
aber die schnelle Version, dann, wenn man einfach nur will, dass es vorbeigeht, oder die normale Version?
Die normale Version, wenn du willst, dass es genauso gründlich ist wie desinfizieren.
Okay, ja. Wenn du jemanden auf den Sack gehen willst, quasi. Wenn du sagst,
wenn hinter dir eine Schlange ist, Happy Birthday.
Nee, wenn quasi jemand Geburtstag hat und du willst ihm richtig eine reindrücken. Dann ach, so lange.
Ja, genau, die. Ja.
Okay, alles klar. Dass es für ihn richtig, richtig peinlich ist einfach.
Und dann auch noch hinten dran, hoch soll er leben und wie schön, dass du geboren bist. Und,
ja. Oh Gott, jedes Mal, er denkt, es hört auf, aber es hört nicht auf.
Oh Mann. Gut.
Gut.
Open Source Monitoring.
Ja.
Oder, nee, Open Source Monitor, nicht Monitoring.
Was? Monitoring oder Monitor?
Monitor. Es ist ein Monitor, der da aufgestellt wurde. Erhoben wurde. Und zwar geht es um den Open Source Monitor Deutschland 2019. Ich habe da letztes Jahr im Sommer schon mal von erzählt. Die Bitkom hat eine Studie erhoben. Die ist jetzt veröffentlicht und einsehbar für die ganze Welt. Als PDF runterladbar. Und sicherlich ein Blick wert. Überraschenderweise wird Open Source praktisch überall eingesetzt. Der viel größere Knackpunkt, ich habe es im Sommer bereits gesagt gehabt, ist, dass die wenigsten was dazu beitragen wollen. Also an dem Verständnis, dass Open Source nur dadurch funktionieren kann, dass alle daran mitarbeiten und man dann auch natürlich mit seiner Konkurrenz das teilt, was man sich da erarbeitet. Daran, das ist sicherlich die größte Aufgabe, um diese Open Source Szene, um die Community, um die Softwareprodukte, die da entstehen, voranzubringen und oder letztendlich in einen Zustand zu bringen, dass es nachhaltig ist. Weil aus meiner Sicht, was man so sieht in der Open Source Landschaft, ist das nicht nachhaltig, was wir da gerade tun. Das ist
das hat
steht viel zu sehr auf wackeligen Füßen.
Ja, also es reicht nicht nur zu nehmen, ne? Man muss auch geben.
Sozusagen. Und was sind zu viele da, die einfach nur nehmen und laut schreien, wenn irgendwas schief geht, aber nicht nachhaltig daran mitarbeiten. Also so die Total Cost of Ownership bei Software, die ist bei Open Source Software genauso da wie bei Closed Software, bei Closed Source Software oder Inhouse Software. Sie ist vielleicht abgemildert, wenn alle daran mitarbeiten und sich teilen, aber eigentlich sollte man mal davon ausgehen, dass man das Geld in die Hand nehmen muss. Dass man vielleicht mit dem Geld da mehr erreichen kann, das steht auf einem anderen Blatt. Aber das Geld gar nicht in die Hand zu nehmen, führt sicherlich nicht zu einer gesunden Open-Source-Szene.
Jo. Ja, also hast du recht, bist du, glaube ich.
Unbedingt ein Blick wert.
Ja, und wenn ihr in irgendeiner Position im Unternehmen seid, dann das beherzigen.
In irgendeiner Position einfach.
Ja, ja, tatsächlich in irgendeiner Position. Also wenn man es nicht in Diskussion oder tatsächlich als Entscheidung voranbringen kann, kann man es zumindest in kleinerem oder mittlerem Maßstab U-Boot-mäßig voranbringen, indem man nämlich dann tatsächlich einfach sagt, hey, wir haben hier was, ein Problem behoben bei uns. Lass mal zusehen, dass wir das wieder contributen.
Ja, und es gibt ja auch Vorschlagsmanagement, also man kann es auch sagen, weiß ich nicht, die Firma, in der man gerade arbeitet, soll Mitglied irgendeiner Foundation werden, die dann halt irgendein Produkt, ein Open-Source-Projekt weiter vorantreibt oder sowas. Also es gibt ja viele verschiedene Wege zu helfen, man muss ja nicht nur unbedingt Code beitragen, wenn man es nicht kann. Man kann das auch über andere Sachen machen, ja. Wenn man eine große Organisation hat, die von unten aufrollen, geht auch.
Ja, genau. Gut, das noch, das als Thema, kommen wir zum fröhlichen Rumgejammer.
Ja, ich hab rum zu jammern. Also ihr kennt ja, weiß ich nicht, Hetzner ist so ein großer Anbieter von vielen Servern und die haben diese Serverbörse, wo man sich dann, wo so eine Negativversteigerung stattfindet, wird immer billiger, bis halt jemand zuschlägt und sich den Server sichert. Und ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht und habe in den letzten zwei Servern, die ich irgendwie ersteigert habe, weiß ich nicht, entweder Montagsserver erwischt oder einfach die Qualität bei Hetzner ist noch weiter runtergegangen, als man sie gewohnt war, weil ich Server habe, die abstürzen, ohne was zu sagen. So, zack, weg. Und dann kannst du sie nur resetten und sie kommen wieder hoch, aber ich weiß halt nicht, warum sie abgestürzt sind und das ist so,
das ist meh. Nicht sehr befriedigend.
So einen hatte ich auch, mein erster Hetzner-Server war so einer.
So, hast du gekündigt? Ja.
Dann haben wir upgraded. Ja, wir haben upgraded und das Ding, was wir jetzt da haben, da gehen zwar die Festplatten öfter mal kaputt, aber das ist okay. Also vielleicht öfter mal ist jetzt nicht, ich wechsle irgendwie alle drei Jahre habe ich dann mit dem Support mal jetzt Festplatte wechseln müssen.
Ja, ich weiß auch nicht, ich habe da jetzt mühevoll alles hinmigriert und es ist halt auch, es stürzt halt so, ja, alle 4-5 Wochen mal ab. Das ist so, es ist nicht schön, es nervt, aber es ist halt auch nicht so, dass ich es jetzt gleich unbedingt wegmachen wollte. Eigentlich würde ich es gern verstehen, aber dafür fehlt mir auch wieder die Zeit. Es ist so, es nervt. Ja, jetzt war es gestern wieder so. So plötzlich sagt es Monitoring, jo, Server ist nicht erreichbar. Und da ist halt auch der Mail-Server drauf oder einer der Mail-Server. Und dann fängt es halt gleich an, dass viele Leute rummeckern, dass sie nicht an
absolut Mails überraschend, kommen.
Und das, ja, muss man dann schnell beheben. Und das ist doof. Und den jetzt auch wieder Macs weg zu migrieren. Okay, ich meine, er liegt auf einem Ceph-Cluster. Man könnte den schon wegziehen. Aber es ist halt doch auch Arbeit, die man machen muss. Jetzt weiß ich auch nicht. Und der Preis-Leistungs-Verhältnis war eigentlich gut für den Server. Das ist so ein irgendwie, weiß ich nicht, Xeon, groß, dick, viele Festplatten für klein Geld. Aber ich meine, wenn er immer wieder abstürzt, ohne.
Wer billig kauft, kauft doppelt.
Ja. Sprüche, mit denen man sich richtig Freunde macht.
Ja,
ja, auf jeden Fall. Ich habe gehört, der Ingo hört sowas gerne.
Ja, man kann sich so echt in den Arsch beißen. Ich habe mich so gefreut, den Server es hätte noch einen besseren gegeben mit einer NVMe-SSD. Der war dann weg, als ich mich doch entschieden habe, das Geld auszugeben. Das war so der zweitbeste danach. Der hat dann halt nur eine normale SSD, keine NVMe. War noch 2 Euro billiger sozusagen dafür, aber stürzt halt ständig ab. Das nervt. Nervt, nervt, nervt.
Deswegen aber wenn du denen da genug im Support mit auf den Sack gehst?
Ja, dann sagen die, wir wollen einen Test mit dem machen und sie müssen ihn irgendwie 24 Stunden behalten und Dinge damit tun. Da habe ich jetzt auch nichts von. Ja, dann migriere ich halt weg.
Klick dir einen zweiten.
Klick einen neuen.
Genau. Und dann kündigst du hinterher den teuren.
Ja.
Na, wenn alle stabil laufen.
Hol dir den NVMe einfach nochmal für die 2 Euro.
Ja, gibt's halt nicht. Der war halt schon einfach preisgünstig. Das kann man schon, war schon okay, preislich. Gibt's halt nicht. Und dann brauche ich den ja auch noch in einem bestimmten Rechenzentrum. Also bei Hetzner brauche ich den in einem, weil meine Netze, du kannst ja nicht alle Subnetze, die du von Hetzner hast, in alle Rechenzentren legen. Und wie gesagt, da ist ja auch, nee, geht nicht. Deswegen muss ich immer gucken, in welchem Rechenzentrum die sind, damit ich auch meine Subnetze dahin migrieren kann zur Not. Also das ist bedingt bestimmte Sachen und dann, ja, müssen die also in einem bestimmten Rechenzentrum sein und da dann einen Server zu finden, der passt. Ich meine, ich habe auch schon mal einen woanders gekauft und ihn dann umbauen lassen, aber es kostet halt auch Geld. Ja, das kann man schon mal machen, aber das machst du halt nicht so oft.
Aber dafür hast du ja extra was gemacht, damit du weniger Geld ausgeben musst.
Ja, es ist immer noch weniger, wenn du für irgendwie einmal 70 Euro bezahlst, dass sie dir den irgendwie ins andere Rechenzentrum rüberschleppen. Ist immer noch günstiger, als sich den neuen zu klicken, wo du irgendwie Setup-Gebühren 140 Euro zahlst.
Das ist korrekt.
Von dem her. Ja. Na gut, genug rumgeheult. Kommen wir
okay.
Zum Laserfunk.
Lesen bildet oder so ähnlich.
Mhm. Laser bilden.
Muss hier gerade.
Laser schneiden, aber bilden? Man kann bestimmt mit Lasern was bauen, aber egal.
Gut, aber jetzt kommen wir zu wichtigen Punkten der Bildung. Wie wirft man Reis richtig?
Was?
Das ist wichtig. Ja. Also, folgendes Problem.
Für Hochzeiten?
Ja. Oder? Nee, nicht so werfen. Ich weiß nicht genau, was die richtige Übersetzung ist. Wenn du hast quasi eine Pfanne.
Ja.
Also eine Wokpfanne. Ja. Du machst gebratenen Reis, ja.
Ja.
Und dort ist es ja, wenn du das nicht oft geübt hast, ist es ja eigentlich eine Schweinerei. Weil du dann ja quasi der Reis überall hinfliegt und du das nicht anständig hinbekommst. Zum Glück haben amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, wie die perfekte Technik ist, um diesen Reisanbrate-Move zu machen. Gott sei Dank gibt es amerikanische Wissenschaftler, um all diese Probleme zu lösen. Letztes Mal haben sie ja schon dieses Seifenblasenproblem gelöst. Dieses Mal Bratreis. Wichtige, wichtige Probleme. Man kann sich hier jetzt quasi entweder das Paper durchlesen oder einfach die 3, 4 lustigen Bilder anschauen. Und die Grundidee ist es, kreisförmige Bewegungen mit einer Pfanne zu machen, aber auf einer Achse quasi, die mit der du so leicht nach vorne gehst. Das kann man relativ gut sehen. Dann kann man auch sehen, wie es quasi nicht richtig gemacht ist, wie der Reis dann in alle Richtungen fliegt, was du dann da falsch gemacht hast in deiner Bewegung. Und das ist wunderschön. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz schön viel Bratreis quasi entstanden, um dieses Paper fertig zu schreiben.
Okay, also unbedingt lesen. Klingt gut. Braucht man.
Wichtig, wichtig.
Wichtig, wichtig, wichtig. Ja, sehr schön. Dann, wie kommen wir zu einer Safe Shell?
Das weiß ich nicht.
Was ist das?
Kommt man da hin?
Okay. Keine Ahnung.
Wir hatten diese ganzen Gruppen,
die alle nicht reingeschrieben
sind. Ich denke, die gehören jemandem, der nicht da ist.
Gut, okay. Dann machen wir weiter mit. Dann machen wir weiter mit Why is the Ethernet MTU 1500? Na, hat sich mal jemand hingesetzt und hat das mal versucht nachzurecherchieren. Und das könnt ihr in dem Artikel lesen. Also, es ist so: da haben sich früher die Leute hingesetzt und so am Finger geleckt, im Wind gehalten und gedacht, 1500 klingt irgendwie sinnvoll. Und dummerweise hat sich das durchgesetzt und ist jetzt immer noch so. Was uns ziemlich viel Overhead so fabriziert, ne? Also wenn wir das irgendwie auf 9000 setzen würden, was auch ginge ja, aber irgendwie, was viele Router im Internet nicht mitmachen, könnten wir zum Beispiel durch D-Kicks oder sowas ziemlich viel mehr Traffic jagen. Tja, aber ist halt so. Und er hat mal die Geschichte aufgeschrieben, wie das dazu kam. Und ja, ganz interessant durchzulesen. Also wer schon immer mal wissen wollte, warum die MTU bei 1500 liegt, der kann sich mal den Artikel durchlesen.
Gibt es denn ernsthafte Bestrebungen, das zu ändern?
Nö. Das ist das Internet. Das,
we waste.
Also, ja, das ist, du wirst den Scheiß nicht los. Also, das ist so ähnlich wie Corona. Wenn er erstmal da ist, dann.
Oh Gott.
Oh Mann, ey. Wird das.
Ja, jetzt ist langsam. Hui.
Jetzt, genau, ey. Ich
skip next.
Ja.
Was ist denn mit den Gänsen los?
Wichtige Sachen. Ihr kennt ja Gänse, ja?
Nee.
Und ihr kennt das Spiel Untitled Goose Game, ja? Dann nee. Wisst ihr, Gänse sind Arschlöcher.
What?
Ja? Soweit verstanden quasi? Wenn ihr irgendwo Gänse habt, die sehen zwar ganz witzig aus und so, aber das sind eigentlich Arschlöcher.
Ja, die Gänse,
das haben jetzt,
mag man einfach nicht.
Genau, das haben jetzt viele Städte, beziehungsweise amerikanische Städte in eine kleine Stadt in Pennsylvania hat quasi das als Problem aufgefasst, diese Gänse, die quasi aggressiv sind und alles vollkacken, und haben jetzt überlegt, was sie gegen diese Gänse tun. Und die erste Idee, die sie hatten, ist Kojoten aufstellen. Aber keine echten, also keine echten Kojoten. Das wär natürlich ein bisschen ein Problem für den Park, aber quasi Fake-Coyotes, also quasi so Pappaufsteller. Das Ding ist halt, den Gänsen ist es einfach scheißegal. Ja. Die landen halt auf diesen Aufstellern und
die sind
kacken intelligent halt drauf.
Genug dafür.
Ja, und die kacken halt einfach auf diese Kojoten drauf. Das heißt, das hat nicht funktioniert. Jetzt gibt es einen neuen Plan. Nämlich Hunde. Hunde sind quasi die natürlichen Feinde von diesen Gänsen anscheinend. Was das sagt jemand, die Stadt. Und haben jetzt deswegen irgendwie
Hunde freigelassen.
Zwei trainierte Hunde, die diese Gänse verscheuchen sollen. Und die kosten irgendwie $300 die Woche, damit die diese Gänse verscheuchen.
Das funktioniert?
Und das weiß man da noch nicht. Das läuft jetzt gerade in der Testphase. Aber ich fand es einfach witzig. Quasi Untitled Goose Game in Real Life. Einfach so, weil ich fand das Spiel super, kann die Stadt komplett nachvollziehen, ja, quasi, stell dir vor, es kommt so eine Gans und dann klaut sie dir irgendwie dein Spielzeug und bringt es zum Shop-Owner zurück und dann musst du es dir quasi wieder neu kaufen, ja, das ist doch blöd.
Das ist doch blöd.
Ja, natürlich.
Genau, ich fand auch den Artikel eigentlich super von The Register, das ist einfach wunderschön geschrieben. Kann man sich auf jeden Fall einmal durchlesen. Ich weiß auch nicht, ob es News ist oder man weiß gar nicht, warum es ein Lesefood drin gelandet ist, ja auch egal.
Ja, hast du gerade gesagt, weil es schön geschrieben ist und man das
gut
lesen
kann. Ja, es ist schön geschrieben.
So, Lesefood.
Ja, genau. Also es hat auch einfach kompletter Quatsch, aber lustig.
Okay, ich habe nicht ganz so viel kompletten Quatsch. Ich habe einen Artikel über Geld in Software. Und zwar diesmal nicht Geld, was man für Open-Source-Software ausgeben sollte oder so ein Quatsch, sondern auf was für Probleme man steht, wenn man Software schreibt, die Geld verwalten soll. Und der Artikel nimmt so ein bisschen auseinander, warum Floating Points ein Problem sind und man halt die Decimals braucht, und Nebenläufigkeit schaut er sich an und all die schönen Fehler, die in so Systemen einem begegnen könnte, und warum man nicht in der Mitte dazwischen sein möchte, in dem Zentrum davon stehen möchte, von den drei, das haben sie schön als Bild in dem Artikel drin, von den drei, wie soll man sagen, Kontexten. Das eine, Software, die du geschrieben hast, ist Software, die mit Geld umgeht, und das ist Software, die Bugs hat. Und Das ist eine Situation, die man echt nicht haben möchte. Tja, deswegen ist es lesenswert, diesen Artikel anzuschauen. Mhm.
Okay. Ja, also quasi eigentlich keine Geldsoftware bauen.
Doch,
man muss. Außer du kriegst halt genug Geld, oder?
Nur sehr, also genau, zum einen sehr vorsichtig damit sein, was man da schreibt, und sehr, sich sehr intensiv damit beschäftigen und nicht irgendwie so, gerade auch so mit so Sachen, wo man vielleicht sonst mal leichtfertig einfach den nächstbesten Datentyp, der einem einfällt, nimmt. Wenn es darum geht, dass es sehr wichtig ist, dass das sehr gründlich passiert, was da passieren soll, dann lohnt es sich auch sehr gründlich darüber nachzudenken. Es gilt eigentlich für alle Software, die man so schreibt, aber in diesem Artikel wird eben diese Finanzindustrie gerade hervorgehoben.
Mhm, schön.
Gut, dann kommen wir zu den Bigs. Wieder von schlechter Geldsoftware zu interessanten Sachen wie Food Facts.
Ah, das eine witzige Seite. Habe ich vorher gar nicht gekannt, hatte ich auch gar nicht irgendwie im Blick. Und es gibt eine Seite, die nennt sich Open Food Facts. Und dort kannst du quasi, ist auch wieder so ein Projekt, so ein Datensammelprojekt, quasi so ein, wie heißt es, Citizen Science, würde man es jetzt neudeutsch nennen, wo du quasi Sachen, die du kaufen kannst, also so Schokolade oder Nudeln oder sowas, kannst du dort den Strichcode einscannen, kannst es fotografieren und weißt dann, was in dieser Schokolade oder in diesem Ding drin ist, was du gerade abfotografiert hast, wie viel, was für eine Art von der Verpackung ist, die Marken, die in welche Kategorie es gehört und natürlich auch, ob es was die Nährwertangaben sind, also wie gesund es ist zum Beispiel. Und das fand ich eine ganz coole Sache, weil das echt viel Content hat, diese Datenbank. Und die wird quasi von anderen Leuten dann auch noch zusätzlich gefüllt. Und ja, fand ich eigentlich schick. Ich weiß auch nicht genau, was ich mit dieser Power jetzt, also mit dieser Datenbank-Power anfange. Aber vielleicht fällt mir irgendwann nochmal ein cooles Projekt ein, damit was anzufangen. Jo, das war quasi mein Pick an der Stelle.
Okay, ich habe einen Pick, eine Webseite. Ich benutze ja OpenSUSE Tumbleweed als Distribution hier auf meinem Laptop. Und das ist so eine Tumbleweed Review Statistik, eine der Graphen, die dir so ein Punktesystem sozusagen anzeigen und sagen, okay, also der Release vom, was weiß ich, 24.02., der ist zu 95% oder zu 95 Punkten stabil. Ja, 100 ist das Top sozusagen, was es geben kann. Und für, wenn halt eine Version Probleme hat, dann verlinkt er hier die Diskussionen auf den Mailinglisten zum Beispiel. Und dann geht's halt Punkte runter. Also wer vielleicht nicht jeden Tag seine Distribution updatet, sondern nur
niemals.
Mal ab und zu.
Niemals updaten.
Niemals updatet, was ein bisschen schwierig ist bei einer Rolling Release Distribution. Der kann hier mal nachlesen, ob er dann vielleicht doch eine Version überspringen will oder es ist auch verlinkt, tatsächlich habe ich jetzt noch nie benutzt, Tumbleweed Snapshots zu nehmen, also wirklich einen speziellen, also wie gesagt, es kommt jeden Tag, kommt eine neue Version eigentlich raus, also jeden Tag kommt ein Tumbleweed Snapshot raus. Wenn man jetzt normales Update, Distributionsupdate macht, kriegt man halt immer die letzte. Wenn man jetzt auf eine ganz bestimmte gehen will, ist hier auch noch beschrieben, wie das funktionieren würde. Habe ich tatsächlich noch nie benutzt, dieses Tumbleweed Snapshots, mal explizit zu sagen, okay, ich will das von dem Tag haben. Wer Tumbleweed benutzt, kann das ja gerne mal ausprobieren, wenn er will. Ansonsten diese Statistik, die fand ich jetzt einfach nett zu sehen. Vielleicht dann mal zu entscheiden, ob man dann eine Version skippt und gleich irgendwie eins weitergeht oder sowas, weil die eine Version sehr unstabil ist. Das dazu.
Mhm. Schön.
Dann MB-Sync.
Ah, MB-Sync, ja. Ich hatte das auch schon wieder für letztes Mal eingeplant, aber ich habe es jetzt in dieses Mal gezogen, weil ich so viele Picks hatte. Ich habe lange Zeit habe ich offline IMAP verwendet, um meine E-Mails auf meinen Laptop zu synken. Lange Zeit. Weil es funktioniert hat, war quasi irgendwie gut genug oder so. Jetzt habe ich mich dann doch mal entschieden, mich umzuschauen, was denn so geht. Viele Leute haben von MB-Sync gesprochen, was quasi auch so eine Synchronisationstool ist. Und ich habe jetzt gewechselt auf MB-Sync und es ist einfach so viel schneller. Aber es ist so unglaublich viel schneller. Quasi davor hat irgendwie ein Update von den Mails, weiß nicht, eine Minute oder zwei gebraucht und es braucht halt einfach nur ein paar Sekunden. Und das ist so cool. Und wenn irgendjemand noch offline einmal benutzen sollte, dann guckt euch das an. Guckt euch MB-Sync an. Hört auf mich.
Gut, klingt auf jeden Fall interessant. Mal angucken. Ich habe noch ein YouTube-Video, ist ein ganz kurzes, ist nur eine Minute 17. Und zwar ist es ein Upscale und ein bisschen Voodoo-Magic ringsrum gemacht von einem Zug, der 1896 in irgendeinem französischen Bahnhof eingefahren ist, den jemand auf 4K und 60 Frames per Second hochgescaled hat. Und das sieht schon ein bisschen beeindruckend aus, also wie man aus so einem alten Videomaterial dann doch noch einiges rausholen kann, was wo man auch die Personen, die da laufen und so wesentlich besser erkennen kann, als das vorher der Fall war. So ein
bisschen, ist es denn AI und so?
Ja, ich glaube, da ist auch ein bisschen KI, AI und so dabei.
Ah, perfekt. Ist auch Big Data.
Na, Big Data ist es bestimmt.
Durch 4K wird es auf jeden Fall groß.
17. Ja. Könnt ihr euch mal angucken. Auch das alte Video vielleicht.
Was ist mit IoT? Ist da IoT auch mit?
Da ist IoT und Serverless und
Serverless auch, nice.
Ja, klar. Nice. Also Serverless.
Ja, klar, weil läuft ja auf YouTube nicht auf irgendwas anderem. Serverless, haben wir keine Server mehr.
Ja, ganz wichtig.
Wunderbar.
Ist da alles drin? Also alles, was du dir vorstellen kannst. Ist natürlich in der CI/CD-Pipeline.
CI-Erklärung.
Gibt's da auch. Alles passiert. Und mit agilen Methoden wurde gearbeitet.
Erzähl mir
und
mehr.
Das alles Hybrid und in der Cloud.
Hybrid Cloud. Server.
Hybrid, Hyper-Converged Hybrid Cloud. Mhm. On YouTube. Direkt Trains.
Trains in 10 Minuten.
Ja.
Toll.
Was gibt's da mehr zu sagen?
Nix. Das war's eigentlich. Ist ein Wort zum Sonntag.
Nee. Es gibt noch 5 Minuten Harry Potter.
Ah, stimmt. Vor dem Wort zum Sonntag gibt es den 5 Minuten Harry Podcast von Cold Mirror. Der ist so wunderbar. Es gab quasi Cold Mirror ist der Sprecher, der auch die anderen Harry Potter Teile neu gesprochen hat. Sie ist es. Hat auf jeden Fall Kultstatus und jetzt quasi ist sie zurück mit einer neuen Folge 5 Minuten Harry Podcast. In diesem Podcast geht es quasi darum, den ersten Harry Potter Film in 5 Minuten Teile zerstückelt auseinanderzunehmen und die 5 Minuten sind quasi von diesem Film sind dann in 45 Minuten aufgedröselt und es ist sehr witzig.
Sehr schön.
Kann ich
also,
empfehlen.
Wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt.
Ja, wenn ihr nichts zu tun habt, wenn ihr quasi alle Binärgewitter-Folgen von 1860 schon durchgehört habt, dann könnt ihr jetzt alle Trains angeguckt, den 4K und Webscale und so.
Ja. Genau.
Und dann könnt ihr jetzt
alle eure E-Mails offline-mäßig runtergeladen habt, dann könnt ihr den Harry Podcast gucken. Gut, dann oder euch Windows 2000 installieren.
Mal wieder.
Auf einem Raspberry Pi 4.
In KVM. Das läuft auf jeden Fall. Das performt.
Ja, es performt alles total gut. Ich würde sagen, das war's und ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß
am Gerät.
Und wir sehen uns, hören uns in ein paar Wochen hoffentlich wieder. Wir werden es wie immer nicht vorher ankündigen. Es wird total spontan sein.
Brontal spontan.
Ja.
So wie wir sind.
So sind wir halt. Ciao.
Tschüss.
Ciao.